Ja, von dem Clip, den wir vorher gesehen haben, da gibt es auch noch 6 weitere Folgen. Also es lohnt sich mal, das anzugucken. Auf der Internetseite www.glaubschon.de, da findet man die nächsten Folgen, wie es mit dem Lazarus da weitergeht, mit dem modernen Lazarus. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe aus dem Johannesevangelium und mich hat es wieder ganz neu fasziniert, dieses Evangelium von Johannes. Das sind Texte, die uns eine ganz spezielle Innenansicht eigentlich dieses Lebens von Jesus schenken. Wir haben da Texte drin, die finden wir in den anderen Evangelien nicht, in Matthäus, Markus und Lukas, obwohl sie alle natürlich in innerer Übereinstimmung sind. Aber wir haben da schon einen speziellen Tiefgang, würde ich mal sagen, in Gedanken von Jesus und in Lehren von Jesus, die ihm wichtig waren. Und er beginnt im Johannes 1 mit dem ewigen Wort. Genau, ist schon da. Mit dem ewigen Wort, durch das die Welt erschaffen wurde. Und wir haben das selbst im Koran, steht da hier schon, das Kalimat Allah, dass Jesus so bezeichnet wird als das Wort Gottes, das auf die Erde kam. Und er kommt in seiner Herrlichkeit von Gottes Liebe gesandt als der Retter dieser Welt. Und dann steht da so ein Satz, da stolpert man immer irgendwie drüber und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wenn man sich das vorstellt, von der Schilderung her, ne, da macht Gott sich auf, wird Mensch und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Unglaublich. Und das Evangelium nennt uns auch die Hauptabsicht. Das muss ich wahrscheinlich hier mal einschalten, dass ich das sehe. Falls der angeschlossen ist. Nennt uns die Hauptabsicht. Und zwar, was hier berichtet ist, schreibt Johannes, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist die Hauptabsicht. Und für Johannes ist an Jesus Glauben gleichbedeutend mit Jesus erkennen. Im Johannesevangelium finden wir nur 7 Wunder von den ganzen vielen Wundern, die in den anderen Evangelien zum Beispiel auch berichtet wurden. Nur 7. Und Johannes benutzt dafür das Wort Zeichen. Wunder erregen unser Aufsehen. Also wir sind davon, boah, was ist da geschehen und so. Sie bergen aber jedoch das Risiko, dass sie nur angestaunt werden. Toll, was da passiert ist, aber ich habe keinen Bezug dazu. Und Zeichen fordern eigentlich zum Weitersuchen auf. Sie sind wie so Hinweisschilder und führen zu Antworten wie, wer ist dieser Jesus? Was tut er? Was kann ich von ihm erhoffen? Und diese 7 Zeichen bei Johannes oder diese 7 Wunder, ich habe sie hier mal aufgelistet, wir gehen das jetzt nicht durch, die erstellen die Summe seines Wirkens eigentlich dar. Das ist eine Auswahl, die Johannes getroffen hat, damit wir erkennen, ja, das hat Jesus eigentlich getan. Und unten ein bisschen habe ich es ein bisschen zusammengefasst. Auf der einen Seite die Erfüllung im Hunger und Durst der Menschen. Das hat Jesus getan, als er gekommen ist. Beherrscher der Elemente wird er ganz klar dargestellt und auch Retter aus Leid und Tod. Das sind eigentlich die 3 Dinge, die durch diese Wunder geschildert werden. Und wir gucken heute das 7. Wunder, die Auferweckung des Lazarus, miteinander an. Alle haben eines gemeinsam. Es sind Verweise auf das Übernatürliche und Himmlische. Und das ist der Ansatz, wie wir Jesus erkennen sollen. Es geht nicht um ein super tolles Vorbild, dem wir nachstreben sollen. Das war er natürlich auch, aber das schaffen wir nie. sondern es geht um den auf diese Erde gekommenen Schöpfer dieser Welt und des Weltalls. So stellt er sich dar. Wir begreifen es manchmal gar nicht richtig. Ne? Schöpfer dieses Weltalls, der in seiner Niedrigkeit und der in unsere Niedrigkeit und Verlorenheit hineinkommt und dort Unvorstellbares bewirkt bei Menschen, die ihm glauben. Jetzt wollen wir mal den Text lesen. Ist ein langer Text, aber wir lesen trotzdem ganz. 46 Verse. Versucht euch mal zu konzentrieren, deswegen habt ihr es hier auch ein bisschen vor Augen. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank, er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, wandten die Jünger ein, eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus entgegnete, ist es am Tag nicht 12 Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wenn er aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert er, weil er ja kein Licht in sich selbst hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Da sagte er es ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt, aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Maria, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu, er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hereingekommen, er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wollte zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Oh, das war jetzt nicht 32. 3. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und ebenso die Juden, die mit ihr gekommen waren, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. »Wo habt ihr ihn hingelegt?«, fragte er sie. »Komm und sieh selbst«, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. »Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat«, sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt. Hätte er dann nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können? Erneut ergrimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. »Heb den Stein weg«, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, »Herr, der Geruch, er liegt ja schon 4 Tage hier.« Jesus erwiderte, »Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust.« Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.« Danach rief er mit gewaltiger Stimme, »Lazarus, hierher, heraus!« Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. »Macht ihn frei und lasst ihn gehen«, sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Doch einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hat. Langer Text, da steckt unheimlich viel drin. Ich werde heute nur 3 Aussagen aus diesem Text ein bisschen hervorheben. Das erste habe ich so überschrieben mit berührt von der Herrlichkeit Gottes. Der Begriff der Herrlichkeit Gottes wird beim ersten und beim 7. Zeichen besonders hervorgehoben. Also bei dem Wunder zu Kana mit der Verwandlung in Wein. Johannes 2,11, dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also der Effekt, wo er dort seine Herrlichkeit gezeigt hat, war, seine Jünger glaubten an ihn. Und dann Johannes 11 hier in unserem Text. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Der Effekt hier also, die göttliche Bestätigung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann im Johannes 11,40 am Ende unseres Textes hier noch, Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Und der Effekt hier ist, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst dort eintauchen, heißt es eigentlich. Das Gegenteil von Herrlichkeit ist die Sünde, die Hässlichkeit, die Herabwürdigung, das Verfluchtsein. Und Herrlichkeit bedeutet die höchste Schönheit, die Großartigkeit. Etwas, das staunen lässt, etwas Unvergessliches, das Sehnsucht erweckt, das nie vergeht. Es gibt manchmal solche Momente in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. So ein Moment, wo ihr so eine Herrlichkeit erlebt habt. Wo ihr gedacht habt, das sollte jetzt nicht weggehen. Das möchte ich gern behalten. Das griechische Doxa hier bedeutet auch eine lichtverbreitende Ausstrahlung. Die Jünger damals wurden dadurch in ihrem Glauben gestärkt. Sie konnten in diese Herrlichkeit eintauchen, wie Jesus Situationen verändert hat, die niemand verändern konnte. Und genauso können wir mit dieser Herrlichkeit jetzt schon rechnen. Und zwar so, dass wir immer wieder erkennen, wie genial Gott eingreift und Wege bahnt, die wir uns nie erhofft hätten, auch wenn wir durchstrecken und Leidenszeiten gehen. Also ich habe mal so ein bisschen versucht zurückzublicken und ich habe festgestellt, da gibt es wirklich ganz schön viel in meinem Leben, wo ich solche Momente erlebt habe. Das waren Momente, die sind wieder vergangen, aber sie waren da. Ich nenne nur mal zwei persönliche Beispiele. Das sind, wenn man die Herrlichkeit Gottes anschaut, sind es ganz kleine Punkte der Herrlichkeit. Aber wir durften es erleben. Als Evis Mutter durch einen Schlaganfall dement wurde, da haben wir über 150 Einrichtungen angeschrieben, ohne Erfolg. Keiner wollte eine demente Frau aufnehmen, die weglaufgefährdet war. Und wir hatten einfach keine Hoffnung, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird. Und dann aber genau zur richtigen Zeit, 3 Kilometer von uns entfernt, haben wir einen Platz gefunden. Es war unmöglich, aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hat Gott dafür gesorgt. Oder am Dienstag, jetzt gerade, ganz kleines Ding nur, ich fuhr mit dem Fahrrad nach Kirchheim, hinter einer Hecke, kommt plötzlich eine Frau raus, ich war da ziemlich gut unterwegs da, und ich habe voll in die Bremsen getreten, also vorne mit den Griffen, gell, ging das Fahrrad hinten hoch und ich kam mit beiden Füßen auf den Boden. Die Frau, die war total geschockt. Ich war total geschockt. Aber Gott hat es geschenkt. Er hat im richtigen Moment eingegriffen. Das sind so kleine Dinge nur, wo wir etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, die in unser Leben gekommen ist, erfahren. Diese Herrlichkeit steht über allen Problemen. Sie ist unser Anker. Es ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14. Die Herausforderung der Wahrheit wird immer eine Rolle spielen, gerade auch dort, wo wir versagen und eigene Wege gehen. Aber sobald wir umkehren, fließt darüber wieder die Gnade Gottes und lässt uns immer neu staunen, so dass unser Herz erfüllt wird von der Schönheit und der Großartigkeit Gottes. Die Schönheit und die Großartigkeit Gottes in deinem Leben. Das möchte, dass Jesus das kennenlernt, dass du das kennenlernst, dass du berührt wirst von der Herrlichkeit Gottes. Das Zweite, was mir aus diesem Text groß geworden ist, das ist berührt von der Sichtweise Gottes. Die Problematik unserer menschlichen Sichtweise spielt in den ganzen Versen bis zum Schluss ständig eine wesentliche Rolle. Ich zähle mal nur die wichtigsten hier auf. Jesus verzögert seine Reise bewusst in Vers 6. Na, das wird ganz deutlich. Ne? Er verzögert sie. Das ist nicht irgendwie ein Zufall. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, dass der Lazarus gestorben ist. Ich hätte eigentlich früher hin sollen. Nein, er sagt es ganz klar. Nee, ich bleibe noch 2 Tage hier. Martha, Maria und die Besucher meinen, also wenn wir die Verse angucken, Vers 21, 32, 37, dreimal wird es genannt, wenn du hier gewesen wärst, wäre Lazarus überhaupt nicht gestorben. Wer von uns kann das nicht nachempfinden? Das stimmt. Jesus erklärt seine Absicht, nach Judäa zurückzukehren, Vers 7. Die Jünger können das nicht richtig nachvollziehen im Vers 8. Gerade noch wollten sie dich dort steinigen. Und Thomas dann in seiner Art, lass uns mitgehen, mit ihm sterben. Bleibt uns ja sowieso nichts anderes übrig. Ich interpretiere das mal so, kann man auch anders interpretieren. Also so ganz praktisch gedacht hatten sie da auch wieder recht. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das Sprichwort kennen wir gut, ne? Es ist menschlich logisch. Und dann das Dritte, Jesus erklärt seine Macht über Leben und Tod. Zum Beispiel Vers 4 und Vers 23. Die Jünger, die sagen hier, ja, Schlaf ist immer gut, vor allem für die Gesundheit. Ne? Weil sie gedacht haben, er schläft. Ne? Schlaf ist immer gut. Und Martha hat auch so eine menschliche Einsicht. Ja, im Endgericht werden alle Toten auferstehen, als Jesus sagt, ja, der wird auferstehen. Ja, klar, glaube ich. Am Schluss schon. Sie macht dann schon Fortschritte im Dialog mit Jesus, als er mit ihr darüber redet. Aber am Ende kehrt sie wieder zur menschlichen Sichtweise zurück. Als Jesus konkret wird und Lazarus aus dem Grab holen wird, da sagt sie, Herr, der stinkt schon, der ist schon 4 Tage im Grab. Also es ist medizinisch eindeutig, dass Schlaf entscheidend zur Genesung herbeiträgt und dass sein Tod recht schnell verwest. Das ist auch jedem bekannt. Unsere Lebenswirklichkeit entspricht nie der Wirklichkeit Gottes. Aber sie bestimmt uns bis in unser tiefstes Unterbewusstsein und sie kommt immer zuerst, automatisch als erste Reaktion. Das ist normal. Und das möchte Jesus uns hier auch vor Augen halten, wenn er sagt, ich bin anders. Ich komme von einer anderen Welt. Ich komme von anderen Grundlagen als ihr. Wenn wir Problemlösungen angehen, dann wird uns das Logische, bei uns das Logische immer die Oberhand haben und unsere Entscheidung beeinflussen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie unterschiedlich auch unsere menschliche Wahrnehmung ist, wie subjektiv das alles ist und wie wir, manchmal der eine hat die Logik, der andere hat die Logik und da kommen wir auch schon so miteinander nicht zurecht. Sondern einfach mal die Tatsache herausstellen, vor die uns dieser Text hier stellt, dort wo Jesus ist, ist die Welt nicht so, wie du sie siehst. Und das war und ist ein Grund, warum Jesus damals in sein Eigentum kam, die Welt, aber sein eigenes Volk nichts von ihm wissen wollte. Und warum Jesus heute als der Welterlöser nach wie vor von so vielen Menschen bis in manche Kirchen hinein abgelehnt wird. Vorbild ja, Erlöser nein. Du wirst erst dann von Gottes Sichtweise berührt, wenn du bereit bist, dass er deine Sichtweise korrigieren darf. Erst dann. Und das ist die große Herausforderung, in die er uns hineinstellt. Du wirst erst dann Jesus begegnen, wenn sie, wie sie in den Evangelien geschildert wird, von Menschen, die Zeichen und Wunder hautnah erlebt haben, wenn du dich darauf einlässt, was er sagt. Er sagt hier, euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Warum? Weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet, sagt er. Oder damit ihr glauben lernt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Glauben muss man also lernen. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Die Bibel ist eigentlich voll davon, wie man Glauben lernt, schon im Alten Testament. Und allein hier in diesen Versen macht Jesus dazu schon sehr konkrete Aussagen. Glaube ist untrennbar von der Ewigkeit. Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Der Tod ist keine Grenze. Leben im Sinne Gottes hat eine viel weitere und größere Dimension als das, was wir als Leben hier so kennen und was wir Leben nennen. Wenn du an Jesus glaubst, musst du nicht mehr an oft armseligen menschlichen Lösungsversuchen hängen bleiben. Vers 26, wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Die Ewigkeit in dir hat dann schon begonnen, wenn du angefangen hast, im Glauben zu leben. Jesus wird jetzt schon Veränderungen in dir bewirken, die nicht mehr vergänglich sind. Da fängt etwas an, was dich durchträgt durch Momente, wo du eigentlich menschlich gesehen keine Hoffnung und keine Lösung mehr hast. Glaube ist untrennbar von der Größe Gottes. Jesus betont hier in Vers 40, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Glaube wächst nicht dort am meisten und ist nicht dort am größten, wo noch menschliche Hoffnung besteht, wo wir noch etwas tun können und für den Rest dann auf Gott hoffen, sondern der Glaube entfaltet genau dort seine wahre Größe, wo alle menschlichen Möglichkeiten am Ende sind. Keiner sucht diese Situationen. Aber wenn sie da sind, dann hat der Glaubende den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das ist nicht vernünftig, in solchen Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, Frieden zu haben. Das ist absolut unglaublich und unmöglich. Aber bei Jesus ist es möglich. Da bekommst du Frieden in Situationen, wo du keinen Millimeter weit siehst, wo du überhaupt keine Ahnung davon hast, wie Gott das Problem lösen wirst. Und dann kannst du deine verbleibende Energie und deine Hoffnung in Gottes Lösung stecken und musst nicht selber versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Problem zu lösen. Weil du weißt, Gott hat einen Weg. Und wenn du ihn manchmal über lange Strecken nicht siehst, aber Gott hat einen Weg. Glauben bedeutet, dass du dich von der Sichtweise Gottes berühren lässt, indem du seinen Worten und seinen Gedanken den Vortritt gibst. Du reagierst quasi mit Glauben, wenn du in allem zunächst in deinem Herzen sagst, dein Wille geschehe. Wir beten es immer im Vater unser, ne? Schnell gebetet, schwer gemacht. Aber da fängt Glauben an, in deinem Herzen, dein Wille geschehe. Wenn du deinen Einflussmöglichkeiten den zweiten Platz zuweist, wir haben immer Einflussmöglichkeiten, irgendwas zu managen. Aber wenn du sagst, das kommt am zweiten Platz, Jesus, du kommst am ersten Platz. Und wenn du bewusst auf Vorteile, die du auf Kosten der Wahrheit erhalten könntest, verzichtest, dann glaubst du. Und wenn du Gott zutraust, dass er für dich sorgt und keine Fehler macht, dann glaubst du. Und dann kommst du in eine direkte Berührung mit Gott und seinen unendlichen Möglichkeiten. Und seit Ostern, mit seiner unumstößlichen Gewissheit, die Paulus im Römerbrief so ausdrückt, ihr kennt wahrscheinlich diese Verse, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. So was Festes, so was Klares, so was Tolles, wenn das in dein Leben kommt. Und das Dritte noch, berührt von der Auferstehungsmacht Gottes. Ich möchte zunächst nochmal an dem Thema Glauben anknüpfen und dazu dann den Dialog nochmal hier mit Martha am Anfang einblenden. Verse 21 bis 25. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ich möchte es mal so sagen, religiöses Wissen, religiöse Gefühle oder Ahnungen sind keine Gewissheit des Herzens. Ein Glaube an Dogmen, sofern diese Dogmen stimmen, ist kein Glaube in dem Sinne, wie Jesus oder die Bibel das lehrt. Wir haben vorher das Glaubensbekenntnis gesungen. Und es ist gut, wenn wir das singen. Aber wenn es nicht aus deinem Herzen kommt, dann nützt das nichts, wenn du das nicht wirklich glaubst. Viele Menschen sind rechtgläubig. Sie glauben das Richtige. Sie sind auf einer guten Spur. Sie erahnen das Richtige. Aber wenn sie in Schwierigkeiten geraten, die ihnen an die Substanz gehen, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Dann hilft es nicht mehr. Dann ist das wie das Versprechen an einen Verhungernden, der an deine Tür kommt und dem du sagst, dass es ganz sicher irgendwo weiter weg was zum Essen gibt. Das hilft dem aber nichts, ne? Und deshalb musst du berührt werden von der Auferstehungsmacht Gottes. Es muss von deinem Kopf in dein Herz, von deinem Fürwahrhalten in deinen Umgang mit deinen Problemen, von deinem theoretischen Zustimmen in ein ganz konkretes und anhaltendes Suchen nach Gottes Hilfe, indem du deine Kraft in den Kampf gegen den Unglauben und Kleinglauben investierst und deine Stärke aus den vielfältigen Zusagen und Anweisungen Gottes ziehst und damit deine menschlichen Gedanken und deine Bedenken in die Schranken weist. Es gibt noch einen wichtigen Hinweis dieses Berührtseins von der Auferstehungsmacht Gottes. Jesus macht hier etwas, was er sonst nicht gepflegt hat, wenn er betete. Vers 41 und 42 haben wir das vorher gelesen. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wir haben ja den Vorteil, dass wir das ganze Neue Testament haben. Die Menschen damals hatten es nicht. Und Johannes selbst war auch erst noch am Sammeln. Aber in 1. Johannes 5, 14 bis 15, da greift Johannes dann genau diesen Punkt auf. Und er sagt, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, können wir so sicher sein, als hätten wir es schon erhalten. Wenn du berührt bist von der Auferstehungsmacht Gottes, dann glaubst du, dass Gott jede Situation im Griff hat, dass ihm nichts entgeht, dass er keine Fehler macht. Dann glaubst du, dass er dran ist, dass etwas geschieht, auch wenn noch überhaupt nichts geschieht und wenn es noch stinkt, wie dem Martha das ja gesagt hat, Jesus gegenüber. Dann glaubst du, dass du Veränderung erwarten kannst und dass du danach staunen wirst, wie dein Gott das wieder gemacht hat. Und so kannst du loslassen, mitten in den Schwierigkeiten und den Frieden Gottes erleben, der höher ist als unsere Vernunft. Ich möchte zum Schluss noch dieses gewaltige Ich Bin-Wort Jesu hier in den Mittelpunkt stellen, das er zum Ausdruck bringt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes hat bei diesen Ich Bin-Worten auch wieder eine Auswahl getroffen von 7 Ich Bin-Worten in seinem Evangelium. 7 ist da die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Das heißt, mit diesen 7 Wesenseigenschaften von Jesus haben wir eine komplette Darstellung dessen, was Jesus für uns ist und sein möchte. Und in Vers 26 fragt Jesus ja die Martha, glaubst du das? Heute geht es oft um die Frage, glaubst du an die Auferstehung? Was würdest du antworten? Wir haben es vorher gemacht, so. Ja, aber eigentlich sollten wir sagen, nein. Warum? Weil wir an Jesus glauben. Wir glauben nicht an die Auferstehung, wir glauben an Jesus. Er ist die Auferstehung. Er als Person ist der Garant, dass in meinem Leben jetzt schon Kräfte der Auferstehung zu wirken beginnen. Dass sie mich verändern, meinen Umgang mit Schwierigkeiten verändern. Wir erleben Jesus in vielen Glaubenserfahrungen. Er ist uns nah und gewiss, er gibt uns eindeutige Hoffnung. Er liebt uns wie niemand anderes. Er schenkt uns Gnade und Gerechtigkeit, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. Glaubst du das? Dann wirst du berührt von der Auferstehungsmacht Gottes. Ich möchte mit einem Zitat von Thomas Gerlach hier schließen. Der Kampf, das Leben ist ein Kampf, in dem sich der menschliche Wille zum Leben gegen den Tod zu behaupten sucht. Ob aber dieses tägliche Ringen Sinn macht, hängt davon ab, ob es ein aufs Ganze gesehen gewinnbarer oder schon verlorener Kampf ist. Christen glauben eher Ersteres, denn die Auferstehung Christi ist der entscheidende Sieg, der den Ausgang des ganzen Krieges vorwegnimmt. Seither gewinnen die Mächte der Finsternis zwar noch einzelne Schlachten, aber sie gewinnen nicht mehr den Krieg. Jesus ist auferstanden. Wir sind auf der Siegerseite. Danke, Jesus. Amen.